Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen zur Folge 521 des Computer Club 2. Ich begrüße ganz herzlich alle Spender, alle Spenderinnen, alle Damen, alle Herren und alle, die uns sonst zuhören. Beginnen möchte ich einmal mit dem Spendenstand. Den genauen Spendenstand, den werde ich heute Abend auf die Homepage bringen, aber ich kann schon mal verraten, dass wir so um die 9.000 Euro herum liegen. Also ganz enorm schon. Damit sind wir natürlich nicht am Ziel, aber die Halbzeit ist etwa erreicht und ich habe auch schon begonnen, die ersten Geräte zu kaufen und zu bestellen. Sie werden im Laufe der Woche wahrscheinlich schon eintreffen und dann geht es los. Die Räume sind angemietet. Die müssen jetzt natürlich hergerichtet werden. Ich bedanke mich bei allen Spendern und das sind bisher über 300, habe ich gezählt heute früh. Das ist schon eine Menge, das muss man wirklich sagen. Was dazu kommt, das ist nicht nur das Geld, was wichtig ist, was nötig ist, was auch noch lange nicht reicht, aber ich habe ja erst vor 2 Wochen zu den Spenden aufgerufen, das erste Mal. Denn was vielleicht irgendwo noch wichtiger ist. Die Spenden selbst sind ein Beweis dafür, dass Sie den Computer Club 2 haben wollen. Und die vielen netten, lieben, freundlichen, ermutigenden Worte, Sätze, ganze Briefe, die sind einfach nur toll. Das ist das Futter für die Seele und das Geld. Das ist das Futter für das neue Studio. Beides ist wichtig und ich möchte mich wirklich ganz herzlich dafür bedanken. Bitte diejenigen, die es erst später hören, und ich weiß, es sind eine ganze Menge, wenn die Möglichkeit besteht, etwas zu spenden. Wir brauchen noch etwas, bis wir da sind, wo ich hin will. Und das heißt, professionell weiterarbeiten zu können, möglichst ohne Unterbrechung. So, und ohne Unterbrechung, das heißt, dass ich diese Woche wieder 2 Sendungen bei NRW-TV produzieren werde. Und das heißt aber auch, dass ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe ein bisschen ein Problem. Ich weiß natürlich etwas. Ich spreche natürlich mit Leuten in und um NRW-TV herum. Aber es gibt Dinge, über die kann und darf und soll man nicht sprechen. Ungelegte Eier oder so etwas. Nur, was ich mitbekommen habe, dass hinter den Kulissen sehr intensiv gearbeitet wird, dass es weitergeht. Ob das letztendlich zum Erfolg führt, das hängt von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die kann ich nicht einschätzen. Nur, was ich tue, ich drücke alle Daumen und alle dicken Zehen, dass es in irgendeiner Art weitergeht. So. Das war am Anfang, jetzt noch ein kleines Problem, über 300 Spender kann ich in der Fernsehsendung nicht vorlesen. Wer guckt sich eine Sendung an, wenn da eine halbe Stunde lang Spender verlesen werden? Jetzt weiß ich noch nicht genau, was ich machen will und werde. Eine pauschale Danksagung, naja, ist ein bisschen blöde. Ich habe mir gedacht, alle diejenigen, die dazu geschrieben haben, dass sie mit der Veröffentlichung ihres Namens oder ihres Nicknames oder was auch immer einverstanden sind, werde ich auf die Homepage bringen, nicht sofort, sondern dann, wenn ich die Fernsehproduktion hinter mir habe und dafür ein bisschen Zeit ist. Und werde das natürlich auch vervollständigen. Und alle diejenigen, die eine E-Mail-Adresse hinterlassen haben, das sind regelmäßig alle, die per PayPal spenden und die anderen zum Teil, egal ob sie jetzt gesagt haben, der Name darf genannt werden oder nicht, ist er davon unabhängig, werden auch per E-Mail von mir mit einem kleinen Dankesgruß bedacht werden. So, und das ist das, was ich als erstes machen werde und will. Und der Kreis der Spender ist riesig. Wir haben viele aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg. Wir haben viele vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die sich gemeldet haben und haben gesagt, weißt du noch damals, und ich bin jetzt da bei dem Sender und ich bin jetzt da. Ich gucke regelmäßig, ich will, dass das weitergeht. Wir haben viele, die schreiben, ich möchte ein kleines bisschen zurückgeben, weil sie haben mich begleitet von der WDR-Zeit an mit dem WDR-Computerclub bis heute und haben meine Berufswahl beeinflusst. Ich bin heute in der IT, ich bin heute irgendwo. Ich bin heute Professor und habe einen Lehrstuhl an der Uni so und so. Nicht nur einer. Gut, daran bin ich natürlich nicht schuld. Das ist genauso, als würde man sagen, wenn irgendjemand nach dem Weg fragt und ich sage ihm den Weg und er findet dort seine Liebe fürs Leben, daran bin ich dann natürlich auch nicht schuld. Nur vielleicht ein kleiner Anstoß gewesen, in die Richtung zu gehen. So, und das alles, das macht einfach nur Spaß, das wieder zu erfahren und auch wieder zu erfahren, dass auch Leute, die nachweislich, naja, das haben sie nicht gemacht, nachgewiesen, auch von denen ich weiß und denen ich das glaube, sehr wenig Geld haben, dass auch die einen Beitrag gespendet haben. Einer hat sogar geschrieben, obwohl sein Konto im Minus ist, ist ihm egal, der Computerclub 2 ist ihm wichtig und er schickt eine Spende. All denen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Eine zweite Beta von Android N ist von Google veröffentlicht worden. Es sind einige Verbesserungen dabei, Fehler beseitigen und so weiter. Auch neue Emojis, die nicht mehr so, naja, fingerpuppenartig aussehen, sondern richtige Gesichter haben. Familien zum Beispiel, einzelne Personen. Wenn man eine Google-Tastatur benutzt, dann werden die auch auf der Tastatur so dargestellt. Was noch fehlt, das ist natürlich verschiedenfarbige, verschiedenhautfarbige Figuren. Aber man muss es vielleicht nicht unbedingt übertreiben, aber so eine afrikanische oder indianische oder chinesische Version wäre doch auch eine Sache, die Google mal überlegen sollte. Die Anordnung der Applikationen, die so am Kreis dargestellt werden, der ist jetzt weiß umrandet. Sie ragen auch nicht mehr aus dem Kreis heraus. Die anderen Applikationen werden nicht mehr so wie bisher gestapelt, sondern deutlich übersichtlicher dargestellt. Insgesamt macht die ganze Geschichte einen besseren Eindruck und wirkt nutzerfreundlicher. So ein klein wenig erinnert mich das auch an die Oberfläche bei dem iPhone 6S, was ein Kollege von mir immer hat, womit er immer rumdattelt. Nee, der arbeitet sogar echt damit. Also insgesamt gibt es Verbesserungen und wir müssen sehen, es ist ja die zweite Beta, eine Entwicklerversion, die noch nicht für die Öffentlichkeit da ist, sondern man muss sich da schon angemeldet haben, um sie laden zu können, aber im Hintergrund wird fleißig gearbeitet. Am 13. April wurde die Facebook F8-Konferenz, die alljährliche Konferenz von Facebook, gestartet und es wurden einige Neuigkeiten vorgestellt. Insgesamt kann man sagen, Facebook will mehr in die Richtung Live-Inhalte gehen. Das heißt, für die Entwickler wurde eine Live-API geöffnet und man kann also jetzt die unterschiedlichen Applikationen bereits entwickeln. Die neue Kameraschnittstelle wird freigeschaltet. Das heißt also, alle Anwendungen, die auf Kameras zugreifen in den Endgeräten, sind jetzt für die Entwickler bereits verfügbar. Die Bots, die sollen den Messenger automatisieren, das heißt also so Nachrichtenabos von Verkehrsupdates von CC2 oder was auch immer bis Kundenservice von Firmen soll hier freigeschaltet werden, implementiert werden. Das heißt, man geht also ganz gezielt in Richtung Firmenanwendungen, Rechnungen, Lieferungen, Ankündigungen, Versandbestätigungen und so weiter. Das soll alles künftig möglich sein mit Facebook und damit ist wohl die Richtung für die Zukunft schon vorgegeben. gegeben. Es reicht also nicht, dass der Privatanwender in Facebook vertreten ist, sondern man will jetzt auch Facebook öffnen, dass alle Firmen, die auch jetzt schon vertreten sind, aber mehr oder weniger ja mit ihrem Angebot ein bisschen holprig dastehen, dass die aktiv und live eingebunden werden können, dass man direkt mit ihnen kommunizieren kann, direkt bestellen kann, direkt eine Antwort bekommt, direkt Videos von der Firma zu Produkten sehen kann und eventuell sich auch sehen lassen kann, ob ich das will. In der Science-Fiction-Literatur und auch in einigen Filmen ist es eigentlich gang und gäbe, dass der Mensch sein Gehirn mit künstlichen Erweiterungen bestückt. Wenn ich mir das so überlege, warum nicht so einen Chip einbauen mit dem gesamten Wissen von Wikipedia oder anderen Informationsquellen, das wäre doch was. So weit sind wir noch lange nicht. Und es ist auch gut so. Aber eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, noch wichtiger als sich mit fremdem Wissen zu schmücken, das ist jetzt gelungen. Und zwar, Forscher haben einem Querschnittsgelähmten die Möglichkeit gegeben, über einen Chip im Gehirn wieder seine Hand zu bewegen. Er kann also zum Beispiel, im Labor hat man es gezeigt, eine Kreditkarte durch einen Kreditkartenleser durchschieben. Oder er kann sich ein Glas Wasser einschenken. Also Dinge, die für einen Querschnittsgelähmten wie Jan Burkhardt bisher gar nicht denkbar waren. Er kann denken und der Chip übersetzt seine Gedankenmuster in Befehle für seine Muskeln. Das muss man natürlich erstmal üben, das ist nicht ganz so einfach. Und das hat er nun seit Jahren geübt, man arbeitet nun seit 3 Jahren an dieser Geschichte. Nun, die Querschnittslähmung kam bei Jan Burkhardt, als er 19 Jahre alt war und beim Tauchen im Urlaub verunglückt ist. Und da wurde das Rückenmark zwischen dem 5. und 6. Halswirbel durchtrennt. Und das ist klar, dann kann das Gehirn da keine Informationen mehr weiterschicken. Mithilfe dieses Chips soll er künftig Arme und Beine wieder kontrollieren können. Im Bereich der Schulter gibt es wohl Probleme, da ist man mit der Forschung noch nicht so weit, dass man auch da die Beweglichkeit wieder zurückholen kann mit Technik. Natürlich ist das am Anfang sehr, sehr schwierig. Und jetzt kommen natürlich immer wieder die Bedenken, dass man dann mit einem solchen Chip auch Gedanken lesen kann. Aber da ist man natürlich noch weit, weit davon entfernt. Denn Gedanken lesen ist etwas ganz anderes, als gezielt Gedanken zu formulieren, um Befehle für diesen Chip zu artikulieren. Und da sollte man keine Angst haben, sondern wirklich nur das Positive sehen, was hier machbar ist. Der nächste Schritt der Forscher, das ist ganz klar, ich habe es eben schon anklingen lassen, man sagt, es müsste eigentlich machbar sein, dass man die Muskeln von außen, also aus dem Chip heraus, einzeln steuern kann. Und die Wissenschaftler haben eine Manschette mit 130 Elektroden aufgebaut, die am unteren Arm befestigt worden sind. So, und über diese Elektroden ermitteln Sie jetzt im Moment, welche Impulse man senden muss, generieren muss, um diese Muskeln zu aktivieren. Und wenn man diese Analyse hat, dann kann man dem Chip auch sagen, pass auf, wenn der denkt, er möchte jetzt seinen Unterarm drehen, dann musst du die und die Impulse schicken. Also im Grunde genommen ist der Chip ein Empfänger von Gehirnaktivitäten und gleichzeitig ein Übersetzer in die Muskelsignale, die notwendig sind, auch für komplexe Bewegungen. Ein durchaus positiver, ein super Einsatz von Technologie. Brennstoffzellen sind ja immer wieder im Gespräch. Ich selbst bin ja in Dresden gewesen vergangenes Jahr und habe dort ein Interview gemacht mit einem Entwickler. Und jetzt kommt eine Entwicklung, die ja eigentlich naheliegend war und dennoch hat es bisher keiner gemacht. Einen Quadrocopter, der normal mit einem Akku betrieben wird, hat man umgerüstet, und zwar von der Firma Intelligent Energy. Und die haben diesen Quadrocopter, die haben eigentlich mehrere, umgerüstet, haben die Akkus rausgebaut und haben unten drunter so eine kleine Brennstoffzelle da reingebaut. Sie wiegt fast 2 Kilo. Also es muss schon ein größerer Kopter sein, nicht ein ganz kleiner Spielzeugkopter. Allerdings fällt natürlich das Gewicht des Akkus weg. Und bei diesen größeren Koptern wiegt auch ein Akku in dieser Größenordnung. Und was bringt jetzt die Brennstoffzelle? Na gut, wir wissen, mit einem Akku fliegt so ein Teil 15 bis 30 Minuten, je nach Gewicht und Kapazität des Akkus. Mit der Brennstoffzelle fliegt er 2 Stunden ohne Unterbrechung. Und das ist eigentlich noch nicht alles, denn wenn die Brennstoffzelle, der Brennstoff zur Neige geht und er gelandet ist, dann ist es ja auch gar kein Problem, innerhalb von Sekunden wieder diese Brennstoffzelle aufzuladen. Und dann kann er sofort weiterfliegen. Also eine Brennstoffzelle in einen Quadrocopter mal sehen, wann es die auch in den kleinen Hobbycoptern geben wird, denn sicher sind sie ja mittlerweile. Man darf, wenn sie die Prüfungen bestanden haben, so etwas ja sogar im Flugzeug mitnehmen. Und sowas, so ein Kopter 2 Stunden durch die Gegend rauschen zu lassen, wäre doch eine feine Sache. Wir haben ein wichtiges neues Instrument zur Bekämpfung von Terroristen und Drogenhändlern angenommen. Durch das Sammeln, den Austausch und die Analyse der PNR-Daten können die Geheimdienste Muster verdächtigen Verhaltens erkennen und weiterverfolgen. PNR ist keine Wunderwaffe, aber in Ländern mit nationalen PNR-Systemen hat sich immer wieder gezeigt, dass dies sehr wirkungsvoll ist. Und wer sagte das? Nun, Timothy Kirkhope, das ist der Berichterstatter, der erzählt hat, was vergangene Woche Donnerstag das Parlament beschlossen hat in der EU, und zwar die neue Richtlinie zur Verwendung von Flugdatensätzen, diese PNR-Dinger da, zu Zwecken der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von terroristischen Straftaten und schwerer Kriminalität. Diese neuen Regeln verpflichten die Luftfahrtgesellschaften dazu, ihre Fluggastdaten für Flüge von der EU in Drittländer und andersherum den nationalen Behörden zur Verfügung zu stellen. Gut, natürlich gibt es eine ganze Menge Bedenken dagegen, dass jetzt wieder mehr Daten gespeichert werden, mehr überwacht wird und so weiter. Aber das ist die Frage, ob man da richtig abwägen kann. Denn auf der einen Seite ist es so, dass eine solche PNR-Zentralstelle natürlich in der Lage ist, wenn die Daten herausgegeben werden, dass erkannt werden kann, was geschieht, wer wann von wo nach wo geflogen ist. Eigentlich sehr problematisch sehe ich, dass diese Informationen für 5 Jahre gespeichert werden müssen. 6 Monate lang allerdings nur mit allen Informationen. Danach können die Daten unkenntlich, also anonymisiert werden. Wir wissen natürlich alle, dass solche anonymisierten Daten immer wieder de-anonymisiert werden können, wenn man genügend Datensätze zur Verfügung hat. Warum man all diese Dinge wie, was jemand isst, welche Kreditkartennummer, wann er wo gebucht hat, wie viel Gepäck, wie schwer und so weiter, warum man das wirklich für 5 Jahre braucht, weiß ich nicht. Diese Problematik hat man sicherlich nicht vollständig durchschaut in der EU und deswegen wurde so ein bisschen mit dem Schrotgewehr auf einzelne Terroristen geschossen. Denn wir müssen uns überlegen, wie viele Mitglieder, Menschen in der EU betrifft das und wie viele Terroristen sind darunter. Wahrscheinlich redet man nur so wie ich, wenn man noch nicht betroffen war von solchen grauenvollen Anschlägen, wie sie in Frankreich und Belgien passiert sind und Spanien vor einiger Zeit. Also es ist sehr zweifelhaft, ob das ausreichend ist, ob der Aufwand und vor allen Dingen die gesammelten und gespeicherten Daten in einem richtigen Verhältnis steht, denn das ist ja eine Einschränkung unserer Freiheit, zu dem, was hinterher daraus gewonnen werden kann. Denn die meisten solcher Blindschüsse haben hinterher gezeigt, dass man diese Maßnahmen, die beschlossen wurden, die unsere Freiheit einschränken, gar nicht hätte treffen müssen, weil sie gar nicht die Wirkung gezeigt haben, sondern meist ist es ganz normale Ermittlungsarbeit gewesen oder Zufälle, dass man diesen Lumpen und Verbrechern im Vorfeld auf die Schliche gekommen ist. Vergangene Woche Donnerstag wurde in Hamburg in einem noch relativ kleinen Gebiet zwischen Thalia Theater und Jungfernstieg das erste kostenlose öffentliche WLAN testweise in Betrieb genommen. Und dieses freie Netz, muss man eigentlich sagen, das kann jeder benutzen. Und zwar ab sofort kann man sich für 24 Stunden anmelden und kostenlos ins Internet einwählen. Man braucht einen vierstelligen Zugangscode, den man per SMS auf das Telefon geschickt bekommt. Und dann kommt man da rein. Der Geschwindigkeitstest bei der Eröffnungsveranstaltung, da waren noch nicht so viele drin, es gab noch nicht so viele Zugangscodes, soll angeblich eine Downloadrate von 142 Megabit pro Sekunde ergeben haben. Insgesamt sollen allen Nutzern dieses Netzes bis zu 1 Gigabit pro Sekunde zur Verfügung stehen. Ja, jetzt muss man natürlich mal sehen. Am Anfang ist die Nutzung begrenzt auf 500 gleichzeitige Nutzer. Und dann muss man natürlich mal sehen, wie das denn gewertet wird. Ob es über diesen kleinen, umgrenzten Bereich hinausgeht, dass man vielleicht irgendwann mal die Innenstadt von Hamburg ganz mit WLAN beglücken kann. Und ob dieses Modell eventuell auch für andere Städte übernommen wird. Vielleicht mal ein bisschen über diese Sache hinaus. Wir haben doch alle das Recht, uns aus allen öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. Und irgendwo als Bürger haben wir ja auch die Pflicht. Wäre es nicht so, dass man ins Grundgesetz etwas aufnehmen müsste, dass wir als Bürger das Recht haben, jederzeit und überall kostenlos ins Internet zu kommen? Das wäre doch ein großes Ziel. Das muss man sich nur mal vorstellen. Wenn das machbar, wenn das möglich wäre, okay, dann schreien wieder Millionen Leute, die daran verdienen, dass wir Monat für Monat unser Geld abdrücken für diese Sachen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine offene, informativ gut ausgerüstete Gesellschaft sein wollen, wenn wir jederzeit über alles informiert sein wollen, ist es doch unabdingbar, dass wir auch jederzeit immer online sind. Ja, und wenn dann gleichzeitig im Grundgesetz noch stehen würde, dass das alles anonym zu erfolgen hat und dass nicht geguckt wird, wer wann, von wo aus, wie lange, was angesehen, geladen oder gespeichert hat. Aber träumen darf man doch, oder? Die Forscher des Fraunhofer Instituts für angewandte Festkörperphysik, IAF, haben auf der Hannover Messe etwas vorgestellt, was sicherlich für unsere Robotertechnologie, und damit meine ich nicht humanoide, frei herumlaufende Viecher, sondern Industrieroboter, von großem Nutzen sein wird. Denn wenn man Roboter miteinander interagieren lassen will, irgendwo vielleicht sogar mit Menschen zusammen, dann ist es immer ein Problem, dass diese Dinger ja nicht richtig sehen können. Man kann ihnen Kameras verpassen, aber das ist ja nun auch nicht so das Richtige. Denn das, was wir mit unseren Augen und unserem Gehirn können, das können unsere Kameras und unsere Roboter und beziehungsweise Computer noch lange nicht. Und dann kommt noch etwas dazu. In einer solchen komplett robotisierten Fabrik zum Beispiel, ja, da müssen die Teile auch irgendwo um die Ecke gucken können oder durch Wände oder sonst etwas. Denn da gibt es Schmutz, da gibt es Staub und da gibt es irgendwelche Pappkartons oder sonst was, alles, was transportiert hin und her getragen wird. Und was die Forscher vom IAF jetzt gemacht haben, die haben ein modular aufgebautes, sehr kleines, sehr kompaktes 360-Grad-Radarsystem, einen Radarscanner entwickelt, der optischen Sensoren vollkommen überlegen ist. Der kann also, wie gesagt, um 360 Grad gleichzeitig Informationen aufnehmen, arbeitet im Millimeterwellenbereich, sodass man also Signale, die reflektiert werden von normalen optischen Systemen, durchblicken kann. Also durchsichtig werden die quasi und nur feste und größere, massivere Sachen werden erkannt. Man kann damit 360 Grad die Umgebung kontinuierlich überwachen und auswerten und kann nicht nur die Entfernung und die Position natürlich, sondern auch noch die Geschwindigkeit und die Relativgeschwindigkeit der Objekte zueinander bestimmen. Und damit ist es natürlich möglich, dass man alle, die sich bewegen in diesem Erfassungsbereich, erkennen kann und kann nicht nur selbst entscheiden für das eigene Robotersystem, wo dieser Scanner implementiert ist, was als nächstes geschehen soll, wo man hingehen muss, wo man aufpassen muss, wo man sich zurückziehen muss oder was auch immer, sondern kann ein komplexes Bild und ein komplexes Ablaufmodell der gesamten Umgebung erstellen. Diese kleine Leiterplatte, die wurde mit einem Hohlleiter oder mit mehreren Hohlleitern aufgebaut. Das ist für dieses Hochfrequenzmodul notwendig. Und die Platine, die ist nur 78 x 42 x 28 mm groß. Ja, und die kann man im Grunde genommen überall reinhängen in jedes System. Und sie ist preiswerter als andere Systeme, die allerdings in der Leistung nicht herankommen. Also Radar mit Durch- und Rundumblick für alle Maschinen, damit sie uns nichts tun und sich gegenseitig natürlich auch nicht. So sehr wie ich Gewitter liebe, diese Urgewalten. Früher bin ich immer rausgelaufen, heute darf ich nicht mehr, kriege ich Ärger von der Frau. Wenn es geblitzt und gedonnert hat, das war einfach schön. Aber genauso wenig mag ich Flash. Wir haben es bei der Homepage schon längst abgeschaltet und Flash ist für mich also was ganz, ganz Schlimmes, weil die sicherheitsrelevanten Aspekte viel zu wenig beachtet worden sind bisher. Gut, mich juckt es nicht mehr. Bei mir auf dem Rechner gibt es kein Flash mehr. Bei uns auf der Homepage gibt es kein Flash mehr. Aber es ist natürlich noch weit verbreitet. Und jetzt gibt es die Firma Intego, das ist so ein Sicherheitsunternehmen, die eigentlich auf Macs spezialisiert sind. Und die haben festgestellt, dass eines dieser unendlich vielen Updates, die für Flash-Player ausgeliefert werden, eigentlich die Gefahr ist. Denn es kommen also immer wieder Sicherheitsupdates und wenn man dann nicht aufpasst und sich dieses Sicherheitsupdate geladen hat, ja, dann wird es installiert in den Adobe Flash Player und jetzt ist er infiziert und lädt entsprechende Schadsoftware nach. Und diese Schadsoftware, diese Scareware, die da aufgefallen ist, die hat sich innerhalb der letzten 2 Monate weit verbreitet und ist aber jetzt erst aufgefallen, weil dieses gefälschte Flash-Update eigentlich ziemlich genial und nicht so offensichtlich war. Und dadurch, dass das Update getarnt war, ist es auch an dem Gatekeeper vorbeigekommen. Und der ganze Malware-Schutz von OS X ist überlistet worden. Also, wer mit einem OS X arbeitet, der sollte aufpassen, dass er kein nicht autorisiertes Update bekommt. Er sollte schon direkt auf die Seite von Adobe gehen und sich dort die Updates holen und nicht dadurch, dass er eine E-Mail bekommen hat, wo drin steht, wir haben was Schönes für dich, machst du Update. Ja, vielleicht war es das letzte Update, was man dann gemacht hat. Also immer selbst die URL eingeben, noch nicht mal den Lesezeichen vertrauen. Auch die können kompromittiert werden. Und wenn man Lesezeichen benutzt, immer gucken, ist denn das noch richtig? Stimmt denn das so? Das kann man meist, ohne genau zu wissen, wie die Adresse ist, auch so erkennen, dass da plötzlich irgendwo ein RU dahinter hängt oder sonst etwas. Am besten ist natürlich einfach direkt die URL einzugeben, dann ist man sicher, dass man auch da landet, solange der Rechner nicht gekapert ist. Also die absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber im normalen Leben, im undigitalen Leben wir eigentlich analog? Na, vielleicht kann man sagen, im analogen Leben, da haben wir die ja auch nicht. Ich jedenfalls nicht. Und ich kenne auch keinen, der sie hat. So, damit sind wir am Ende des heutigen Audiocasts angekommen. Ich freue mich darauf, wenn Sie in einer Woche wieder dabei sind. Dann habe ich die nächsten beiden Fernsehproduktionen schon hinter mir. Ja, da wollte ich noch etwas sagen. Soll ich es sagen? Ja, natürlich, ich verrate es. Also, vergangene Woche ist ein großer Schwarm eingeflogen. Ein großer Schwarm Eulen. Unsere Bittis sind da. Und das heißt für mich, das ist die Verpflichtung in der nächsten Fernsehsendung. Das heißt also heute in 2 Wochen minus einen Tag, da wird die online gestellt, also gestern in 2 Wochen, um es redundant zu sagen, da werde ich die Bitti, den Gewinner der Eule, aus dem großen Napf ziehen. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bitti hatten. Ich nehme natürlich auch alle Abarten, alle Schreibarten von Bitti mit rein, ist ganz klar. Ja, also gucken Sie in die Fernsehsendung hinein. Da wird der Gewinner von Bitti gezogen und ich zeige auch dann gleich die erste Eule. Und ich denke mal, in der Fernsehsendung werden eine ganze Menge dieser Eulen rumsitzen. Denn auch wenn ich sie bezahlen muss, wie auch immer, ich habe mir schon einige gekauft. Und wenn Thomas Ritter die schon abgeschickt hat, der hört diese Sendung heute Abend wieder. Also ich weiß das, der hört immer alle Audiocasts. Dann hoffe ich, dass ich die diese Woche in der Produktion drin haben kann. Egal wie, die Verlosung findet statt. So, das Wort für Hück. Jetzt verabschiede ich mich, tue den Daumen nach oben, sage nochmal Dankeschön für alle Spender und alle die, die noch nicht dazu gekommen sind. Schaut euch bitte mal euer Portemonnaie an, wenn da nur ein bisschen zu viel ist. Ich würde mich freuen. Wir haben schon eine Menge Sachen bestellt. Und heute in einer Woche kann ich auch mal erzählen, was wir schon eingekauft haben. Vielleicht bringe ich es heute Abend auch schon auf die Homepage, damit ihr alle wisst, wofür ihr gespendet habt. Vielen Dank, einen schönen Abend oder Tag oder Morgen oder Nacht oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.